Viele von denen haben gefordert, dass wir noch mehr im Sozialbereich uns durchsetzen gegen SPD und FDP. Denen war die Politik in der Ampel nicht links genug.
Haben die denn recht? Sind die Grünen vielleicht gar nicht mehr so sozial und so links?
Wenn ich mir unser Wahlprogramm anschaue, ist meine Antwort ganz klar nein.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Migration und Wirtschaft, das sind die beiden bestimmenden Themen in diesem Bundestagswahlkampf. Klimapolitik? Tja, Fehlanzeige. Kaum ein Wort in den TV-Duellen, auch in der öffentlichen Debatte, kein Thema mehr. Wie viel Anteil an dieser Entwicklung haben eigentlich die Grünen? Mit wem wollen sie regieren und was wollen sie überhaupt? Alle Fragen an unsere Bonner Bundestagsabgeordnete Katrin Ulich. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Frau Ulich, was hatten wir eigentlich hier in Bonn davon, dass Sie in den letzten 4 Jahren für uns im Bundestag waren?
Das werde ich jetzt häufiger gefragt. Das hängt so ein bisschen davon ab, was Ihnen wichtig ist.
Ja, die Frage zielt ja eher in die Richtung, was Ihnen wichtig war.
Mir ist die Klimapolitik sehr wichtig. Mir sind die Bonner Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig. Ich habe sehr viel im Bereich Erneuerbare gemacht. Insgesamt 5 Gesetze abgeschlossen, war in 4 Gesetze am Ende noch involviert, als die Ampel geplatzt ist. Habe sehr viel wirklich an Gesetzgebung rumgeschraubt. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die jetzt Balkonsolaranlagen bauen. Mhm. Und zum Beispiel da habe ich massive Erleichterungen durchgesetzt. Das freut mich immer noch, dass Bonn auch als Balkonsolarhauptstadt gilt. Wir haben aber auch von Bundesseite aus zum Beispiel die Renovierung des Hartbergbades gefördert mit Maximalsumme oder auch die Neugestaltung der Bad Godesberger Innenstadt. Und manchmal sind es die kleinen Dinge. Das sind die Sachen, die mir ganz wichtig sind. Dann kommen Menschen in meine Bürgerinnen-Sprechstunde und bringen eine Nebenkostenabrechnung der BIMA mit, die falsch ist, wo sie aber niemanden erreichen. Und dann hilft man einfach bei den kleinen Dingen.
Vor knapp 4 Jahren war Klimapolitik das absolute Top-Thema. Es war das Thema im Wahlkampf. In diesem Jahr spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr. Was haben die Grünen falsch gemacht?
Ich glaube, Menschen wissen gar nicht, was Klimapolitik alles beinhalten kann. Zum Beispiel die Frage, wie teuer sind Paprika, hat schon was mit Klimapolitik zu tun, beziehungsweise mit der Klimakrise. Wenn man Überschwemmungen in Spanien hat oder Dürre in Spanien, hat man natürlich die Situation, dass die Lebensmittel, die da angebaut werden, auch kaputt gehen und dadurch weniger zur Verfügung stehen und dann steigen die Preise. Also solche Dinge haben auch was mit der Klimakrise zu tun. Wir reden zwar über Lebensmittelpreise, aber häufig wird die Verbindung nicht geschlagen zur Klimakrise.
Aber es ist gar kein Thema. Also es ist überhaupt gar kein Top-Thema in diesem Wahlkampf. Da ist doch irgendwas schiefgelaufen, oder nicht?
Mein Eindruck ist, dass Menschen gerade intensiv sich damit beschäftigen, wie sie ihr Leben bezahlbar machen, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Und für mich ist weniger der Begriff Klimaschutz oder Klimakrise der Punkt, sondern vielmehr die Frage, wie kriegen wir die Auswirkungen der Klimakrise auf die individuellen Lebensbedingungen abgefedert? Dass das Thema Klimaschutz, Klimakrise nicht so viel auftaucht jetzt in den Talkshows oder so, ist die eine Sache. In Bonn hingegen werde ich häufiger darauf angesprochen. Also ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Menschen das Thema wahrnehmen und welche Aspekte des Themas sie vielleicht auch wahrnehmen.
Man hatte nur den Eindruck, vor 3,5 Jahren, es sei 5 vor 12. Wenn wir nicht sofort reagieren, dann gehen wir hier klimamäßig komplett den Bach runter. Jetzt aktuell gibt es Wahlplakate der Grünen, da sieht man Robert Habeck drauf und drunter steht Zuversicht. Das Gesicht sagt allerdings nicht Zuversicht, nur mal am Rande bei diesem Plakat, aber da steht drunter Zuversicht. Das heißt, Klimakrise ist gelöst.
Nee, ist sie nicht.
Aber es interessiert irgendwie keinen mehr, also nicht mal der politische Diskurs findet statt.
In der Diskussion würde ich Ihnen sogar recht geben, in dem individuellen Gespräch hier in Bonn sieht es ganz anders aus.
Sie selbst sitzen im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und haben an wahnsinnig vielen Energiegesetzen mitgearbeitet. Eines davon ist den Grünen ja richtig um die Ohren geflogen, nämlich das sogenannte Heizungsgesetz. Da haben Sie nicht persönlich mitgearbeitet, aber dieses Gesetz klebt bis heute an Robert Habeck. Welche Fehler, würden Sie sagen, haben Sie da als Grüne gemacht?
Also zum einen ist das Gesetz veröffentlicht worden, bevor es fertig geschrieben war. Es ist ja so, dass man Ideen hin und her spielt, im Ministerium sicherlich auch. Jetzt bin ich nicht selber im Ministerium gewesen, aber kann ich mir so vorstellen. Und es hatte so ein Rohentwurfstadium, sag ich mal. Und jeder, der mal Texte geschrieben hat, weiß, das ist da nicht fertig. Man hat einfach mal was aufgeschrieben und schaut sich das an. Das ist das eine.
Aber das ist ja stümperhaft, oder nicht?
Wenn das in die Öffentlichkeit kommt, ist es ein Problem. Wer es in die Öffentlichkeit gebracht hat, ist immer noch nicht geklärt.
Wer glauben Sie, war es denn?
Würde ich gar keine Vermutung anstellen
wollen.
Sie haben
doch eine Vermutung, oder nicht?
Ich würde da echt niemanden...
Intern oder extern? Also war es ein Parteifreund oder jemand von einer anderen Partei?
Naja, es gibt ja einen Gesetzesentwurf, der grundsätzlich zwischen den Ministerien abgestimmt wird. Da haben sehr viele Menschen in einem Kreis Zugriff drauf, die einfach mal ihre Meinung dazu aufschreiben können und sagen können, hier müsste man noch was korrigieren, da müsste man noch mal drauf schauen. Ist so ein bisschen wie ein Prozess im Projektmanagement vielleicht, wo verschiedene Menschen auch mal Feedback geben können, damit es am Ende eine runde Sache wird.
Das heißt, irgendjemand wollte Habeck bewusst schaden?
Also bewusst schaden weiß ich nicht, aber hatte vielleicht kein Interesse daran, dass das so umgesetzt wird.
Mir ist immer noch ein Interview im Kopf, das ich vor ein paar Monaten mal mit einer Sprecherin von Fridays for Future geführt habe, die gelinde gesagt stinksauer auf die Grünen war. Sinngemäß war der Tenor, wir hatten doch eine so historische Chance vor 4, 5 Jahren, echt was Großes zu schaffen fürs Klima und endlich Bewegung in die Sache reinzukriegen. Aber, und das ist wörtlich, die Grünen hätten es auf ganzer Linie verkackt. Hat sie recht?
Würde ich nicht so sehen. Wir sind in meinem Bereich relativ weit gekommen mit dem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Was mich besonders freut, ist, dass Schwarz-Grün, insbesondere Mona Neubauer, es hinbekommen hat, dass wir Spitzenreiter bei Solarausschreibungen in Nordrhein-Westfalen sind, dass wir Top 1 bei den Genehmigungen für Wind an Land sind. Das heißt, NRW ist auch richtig in Schwung gekommen an der Stelle. Bonn ist Balkonsolar, Hauptstadt laut Spiegel. Da ist wirklich viel passiert und ich habe jetzt irgendwie vor einer oder zwei Wochen im Wahlkampf fließt das immer so ein bisschen ineinander, muss ich ehrlich sagen, gelesen, dass wir auf der Zielgeraden für die Ziele 2030, also 80% Erneuerbare 2030 sind im Strombereich. Das ist wirklich gut gelaufen. Mit Blick aufs Gebäudeenergiegesetz, also die Umstellung im Wärmebereich, habe ich im ganzen Land inzwischen Termine gemacht, weil die Kommunikation, nachdem dieser Rohentwurf veröffentlicht wurde, wirklich schief gegangen ist. Da müssten wir auch viel selber draus lernen. Fahr jetzt durchs Land und erkläre Leuten das Gebäudeenergiegesetz. Eigentlich wäre es besser gewesen. Und da würde ich schon sagen, das war optimierungsbedürftig. Hätte man von vornherein das besser erklären müssen. Auch, dass man im Wärmebereich natürlich was verändern muss, aber es nicht darum geht, Heizungen rauszureißen.
Ja. Ganz offensichtlich ist das kommunikativ mehr als schief gelaufen. Problematischer finde ich, dass die grüne Jugend sich von ihrer Partei mehr und mehr abwendet. Es gab massenweise Austritte. Offensichtlich haben sie den jungen Menschen nicht mehr so viel zu bieten, oder?
Das würde ich so nicht sehen.
Warum gehen die dann? Warum gibt es eine Revolte ihrer eigenen grünen Jugend gegen sie als Parteispitze?
Es waren ja nicht alle.
Naja, der gesamte Parteivorstand der Grünen Jugend ist geschlossen aus der Partei ausgetreten. Und noch schlimmer, wie ich fand, 23% haben sie verloren bei der letzten Europawahl der jungen Stimmen. Die meisten davon sind zur AfD gegangen.
Es sind sehr prominente Namen gegangen, das ist richtig. Die sind ja nicht, das könnte man jetzt meinen, in Richtung rechts gerutscht, sondern sie sind in Richtung links gerutscht an der Stelle. Viele von denen haben gefordert, dass wir noch mehr im Sozialbereich uns durchsetzen gegen SPD und FDP. Denen war die Politik in der Ampel nicht links genug. Und deswegen sind sie ausgetreten und haben einen eigenen Verein gegründet.
Haben die denn recht? Sind die Grünen vielleicht gar nicht mehr so sozial und so links?
Wenn ich mir unser Wahlprogramm anschaue, wo wir klare Positionierungen auch im sozialen Bereich haben, ist meine Antwort ganz klar nein. Ja. Wir leben in einer Demokratie und ich arbeite gerade wirklich in fast allen Gesprächen daran, deutlich zu machen, dass ein Kompromiss ein Wert ist in dieser Demokratie. Das heißt nicht, dass ich alles 100% teile, was die Ampel beschlossen hat, aber wir sind in vielen Bereichen einen Schritt in die richtige Richtung gekommen. Hätte man sich mehr gewünscht als Grüne an vielen Stellen? Ja, natürlich. Aber wir sind ja nicht bei 50% Grünen, sondern wir sind in einer Demokratie, wo Mehrheiten durch verschiedene Parteien gebildet werden. Auch nach dieser Bundestagswahl wird es wahrscheinlich eine Koalition geben. Ich bin aber dankbar, dass wir Parteienvielfalt mit unterschiedlichen Perspektiven in Deutschland haben, weil dann unterschiedliche Stimmen auch gehört werden, auch in einer Koalition.
Sollten die unterschiedlichen Stimmen in der Partei allerdings dazu führen, dass nichts mehr entschieden wird, und das ist, glaube ich, der Eindruck der Leute draußen, dass sie Ergebnisse haben wollen, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Und trotzdem bleibe ich mal bei der Frage, die vielen jungen Leute, die sie massenweise verloren haben. Viele davon sind eben zur AfD gegangen. Die waren enttäuscht von der Ampel, die waren enttäuscht aber auch von Ihnen als Grüne. Würden Sie sagen, Sie tragen auch eine Verantwortung dafür, dass die AfD so groß geworden ist?
Es ist eine Frage, die mich beschäftigt. Wie kann man der AfD begegnen? Und sicherlich hat auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen Politik, so wie wir sie machen, nicht mehr wahrnehmen als konstruktiv damit zu tun. Gleichzeitig kenne ich auch sehr viele Menschen, die verstanden haben, wofür die AfD steht und die sagen, ja, ich bin gefrustet von der Politik. Die reden auch mit mir, finde ich super übrigens, weil man dann im Gespräch bleibt und ich auch Feedback bekomme, aber die trotzdem nicht AfD wählen. Und deswegen sind das für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, wir müssen noch klarer sagen, wofür die AfD steht, dass es keine Protestpartei ist, sondern dass es sehr viele Mitglieder in der AfD gibt, die verfassungsfeindlich sind, die rechtsextrem sind und die eben nicht unsere freie Demokratie, so wie wir sie kennen und lieben, unterstützen wollen, sondern die ganz andere Gedanken haben an der Stelle. Und wir müssen als Politikerinnen und Politiker, das klingt jetzt abgedroschen, aber deswegen gefielen mir die Küchentischgespräche so gut, mehr zuhören und wirklich ins Gespräch gehen.
Das heißt, die jungen Menschen suchen erst gar nicht das Gespräch mit Ihnen?
Ich glaube, viele Jugendliche betrachten uns als eine Partei, die insbesondere einen Schwerpunkt auf Klimaschutz und Umweltschutz hat. Und wie gesagt, im Moment sind Themen gerade bezahlbares Wohnen, BAföG, solche Themen relevant für junge Menschen, weil man merkt, dass alle Preise teurer werden, dass es weniger Wohnungen gibt, die man sich leisten kann. Und da haben wir auch ganz klar Antworten im Wahlprogramm stehen. Die meisten Leute assoziieren aber mit Grünen im ersten Schritt erstmal Umwelt- und Klimapolitik. Finde ich übrigens ganz spannend. So bin ich auch zu den Grünen gekommen, habe mir dann den Sozialteil angeguckt und festgestellt, da steckt unfassbar viel drin. Ein Mindestlohn von 15 Euro im Wahlprogramm, bezahlbarer Wohnraum, ein besser ausgestaltetes BAföG. Diese Dinge sind wahrscheinlich bei den meisten nicht so präsent im Kopf.
Ja, nicht nur nicht präsent. Also das eine ist ja, was im Wahlprogramm steht. Das andere, was sozusagen die öffentliche Meinung ist. Gerade Sie, und das weiß ich auch, setzen sich ein für eine Energiewende, die sozial gerecht gestaltet werden soll. Aber genau das Gegenteil ist eben die öffentliche Meinung. Man hat den Eindruck, grüne Politik ist einfach unfassbar teuer und ich kann mir das alles gar nicht mehr leisten.
Und dann gehe ich ins Gespräch mit Menschen und erkläre ihnen, wofür ich stehe, wofür meine Partei steht. Man kann es ist unsere Aufgabe zu kommunizieren, aber ich stelle auch fest, dass es Kommunikationswege gibt, wo andere über unsere Partei Dinge erzählen, die ich so nicht teilen würde und die dann vielleicht leichter verfangen. Weil am Ende ist das, wofür ich eintrete, häufig eine differenzierte Position. Und es ist wesentlich einfacher, mal so einen Satz rauszuhauen gegen die Grünen. Das heißt nicht, dass ich sage, dass wir nicht anders kommunizieren können müssen. Das hat man beim Gebäudeenergiegesetz gemerkt. Aber gleichzeitig lasse ich mich davon nicht unterkriegen und gehe trotzdem ins bilaterale Gespräch.
Sind Sie noch eine Verbotspartei?
Aus meiner Sicht waren wir das nie, weil jeder an irgendeiner Stelle ordnungspolitisch etwas regeln will. Jede Partei will das.
Sind Sie denn im Energiebereich eine Verbotspartei aktuell?
Also ich würde das einmal...
Ich würde sagen ja. Gehen wir mal ein paar Sachen durch. Zum Beispiel das Verbrennerauto wird 2035 verboten. Sie hätten es gerne schon viel früher gehabt. Alte Heizungen, haben wir drüber gesprochen, werden verboten. Warum macht man es denn eigentlich nicht wie die Amerikaner, die die schaffen Anreize für neue Technologien. Die nennen das Nudging, also dass man den Leuten was anbietet, um umzusteigen und es ihnen nicht verbietet und vorschreibt.
Wir machen beides. Ich finde das Beispiel mit der Heizung immer interessant. Wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen. Ich würde mal davon ausgehen, niemand hat mehr eine Gastherme von Anfang der 40er, 50er Jahre. Niemand hat mehr einen Kohlekessel im Keller. Hoffe ich jedenfalls für die Menschen, weil die Gastherme unfassbar schlechte Abgaswerte hatte, auch für die Menschen in der Wohnung. Und das natürlich gesundheitsschädlich war. Da hat man auch bestimmte Dinge verboten. Man hat gesagt, Gastherme müssen einen bestimmten Grenzwert einhalten. Und wenn sie das nicht tun, zum Schutz der Menschen, dann braucht man eine neue. Kohlekessel wurden auch nach und nach abgeschafft. Da redet ja auch niemand über Verbotspartei, weil zu dem Zeitpunkt gab es uns zum Beispiel noch gar nicht. Wenn wir jetzt sagen, wir unterstützen Menschen dabei durch eine soziale Förderung, also das heißt, je weniger Einkommen man hat, desto mehr Förderung bekommt man. Wenn sie eine neue Heizung benötigen, dann ist das ja Nudging im Prinzip. Und gleichzeitig sagt man, perspektivisch gehen bestimmte Heizungen nicht mehr, weil wir wissen, dass dann auch entsprechende Energieträger nicht mehr zur Verfügung stehen, zum Beispiel Erdgas oder Öl. Weil wir wissen, dass die unfassbar teuer sind. Also wir sind im Moment eh in so einer Dazwischenphase. Die Ölheizung hat übrigens die GroKo verboten. Also es ist nicht so, dass man immer sagen kann, ein Verbot, das perspektivisch kommt, ist nicht auch eine Leitplanke oder Nudging, mal darüber nachzudenken.
Aber es klebt halt richtig dolle an Ihnen, ne? Wie kommt das?
Das müssen Sie die Leute fragen, die das über uns erzählen. Ich würde das so nicht sehen. Wir diskutieren im Moment viel über Wirtschaft, das haben Sie eben auch schon angesprochen. Ich rede mit Unternehmen, die sagen, wir brauchen klare Leitplanken. Wir müssen wissen, dass wir uns darauf verlassen können, dass bestimmte Rahmenbedingungen auch nach dieser Bundestagswahl noch existieren. Und das ist auch Planungssicherheit, zu sagen, bis 2035 zum Beispiel kann man Verbrenner in der Neuzulassung im Übrigen nicht komplett. Bis 2035 kann man Verbrenner in der Neuzulassung noch machen und danach dann nicht mehr. Dann kann sich jetzt, wir haben 2025, jeder überlegen.
Sie wollten es ja schon früher, Sie wollten es ja noch früher. Und ich meine, der Automobilwirtschaft, wie wir alle wissen, geht es jetzt schon nicht gut.
Das ist ein bisschen was anderes für mich. Ehrlicherweise wusste man auch in der Automobilwirtschaft, dass man perspektivisch umstellen werden muss. Und anstatt moderne Technologien zu entwickeln, hat man im Rahmen des sogenannten Abgasskandals herausgefunden, dass neue Technik entwickelt wurde, um Prüfungen bei den Abgasen zu entwickeln oder zu verhindern, dass da die negativen Werte auffallen. Ehrlicherweise hätte ich mir gewünscht, dass diese ganze Brainpower, diese ganzen Möglichkeiten, die wir auch als Land der Ingenieurinnen und Ingenieure und der klugen Köpfe haben, in moderne Antriebssysteme gesteckt worden wäre, anstatt in Schummeln bei den Abgastests. Ich glaube, dann wären die Automobilhersteller auch schon weiter in der Entwicklung moderner Antriebssysteme.
Kommen wir mal vom Auto zur Bahn. Bahn soll das Rückgrat der Verkehrswende werden. Auch hier Stichwort Nudging, also so möglichst große Anreize schaffen, dass die Menschen umsteigen eben vom Auto in die Bahn. Die Bahn, leider Gottes, ist unpünktlich und teuer. Was tun Sie denn dagegen, dass sich das ändert?
Investieren, investieren, investieren. Es ist so, dass da viel zu lange nicht investiert wurde und wir jetzt gerade die Auswirkungen merken, die andere Menschen vielleicht. Oder ich würde es mal mit einem Bild versuchen. Wenn man ein Haus hat, muss man zwischendurch auch einmal checken, ist die Fassade noch in Ordnung und dann gegebenenfalls investieren oder ist das Dach undicht, dann
also
muss man es
also
reparieren.
Die anderen waren schuld, sozusagen die Regierungen davor.
Naja, wenn man sich überlegt, dass 16 Jahre unionsgeführte, CDU-geführte Regierung war, wir hatten hauptsächlich Verkehrsminister der CDU und CSU an der Stelle.
Dann will ich anders fragen. Also gucken wir mal auf Nordrhein-Westfalen. Hier bei uns in NRW ist der Autobahnausbau in den letzten Jahren so stark vorangetrieben worden wie niemals zuvor. In NRW gibt es eine schwarz-grüne Landesregierung. Das ist doch unglaubwürdig, oder?
Die Autobahnen kommen ja vom Bund. Die sind im Bundesverkehrswegeplan geregelt. Und das oder die Grundlage nämlich der Bundesverkehrswegeplan, mit dem wir immer noch arbeiten, den hat die GroKo beschlossen. Wir hätten als Grüne gerne im Rahmen der Ampelregierung den grundlegend überarbeitet. Da waren SPD und FDP dagegen. Ich würde das immer noch als zentrales Ziel sehen. Übrigens nicht den Erhalt von Autobahnen. Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen das Problem, dass viele Brücken marode sind. Ich bin auch im wirtschaftlichen Bereich in Nordrhein-Westfalen unterwegs und wenn mir da Mittelständler sagen, die sowohl eine Dependance im Rheinland haben als auch im Sauerland, dass sie nicht wissen, ob sie das Sauerländer Werk halten können, weil sie nicht mehr wissen, wie sie die Teile, die sie da bauen, wirklich wegtransportiert bekommen, weil die Brücken so marode sind, ist das für mich schon ein Problem. Also wir Grünen würden in die Instandhaltung und in gegebenenfalls auch in den Neubau von Brücken, wenn man sie nicht mehr reparieren kann, investieren wollen. Wir würden aber auch massiv in die Bahn investieren wollen.
Aber mit wem wollen Sie denn dann koalieren? Also Sie haben ja aktuell offensichtlich gar keine Machtoption, denn Söder hat ganz klar gesagt, Schwarz-Grün mit ihm auf gar keinen Fall. Die Ampel Rot-Grün-Gelb wird es nicht noch einmal geben, dafür sind die Werte einfach zu schlecht. Also das heißt, wenn ich den Grünen meine Stimme gebe, dann lande ich doch mit ganz, ganz hoher Sicherheit in der Opposition.
So würde ich das nicht sehen. Ich habe Herrn Merz diese Woche so verstanden, dass er durchaus in Erwägung zieht, Schwarz-Grün zu machen oder halt Schwarz-Rot, wenn
aber
es denn reichen
würde.
Was
dann immer für eine Formulierung kommt? Da kommt immer die Formulierung, mit diesen Grünen nicht. Und mit diesen Grünen, und das fand ich eigentlich die interessanteste Frage jetzt neulich bei diesem Quadrell, heißt nicht mit Habeck. Letztlich heißt das nicht mit Habeck. Wenn Habeck dabei ist, gibt es keine Konstellation. Können Sie sich gut vorstellen, dass man zugunsten einer Koalition Habeck opfert?
Ich würde es erstmal so sehen, dass wir schauen, wie die Bundestagswahl ausgeht.
Ja, Sie weichen aus. Robert Habeck scheint das Problem zu sein für die CDU. Nochmal die Frage, können Sie sich vorstellen, auf Robert Habeck zu verzichten, damit es Schwarz-Grün geben kann?
Robert Habeck ist unser Spitzenkandidat und er wäre bei Koalitionsverhandlungen und in einer Koalition aus meiner Sicht dabei. Und ich sage aber auch nicht dem Koalitionspartner, welches Spitzenpersonal er haben darf. So, deswegen stellt sich die Frage für mich ehrlicherweise nicht. Ich sage aber auch ganz klar dazu, dass es schon davon abhängt, wie stark die Grünen am Sonntag sind, ob die Möglichkeit besteht, in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und deswegen werbe ich um jede Stimme, weil ich gerne die Möglichkeit hätte, darüber zu sprechen auch, ob man nicht gemeinsam zu Kompromissen kommen kann an der Stelle.
Klar, aber es dürfen dann natürlich dann keine faulen Kompromisse sein. Vermutlich gilt ja auch für Sie der Satz, lieber nicht regieren als falsch regieren, oder?
Es gibt selbstverständlich rote Linien für uns, für wahrscheinlich jede Partei.
Ist die Migrationspolitik von Merz eine rote Linie? Er hat ja
so,
5 Punkte vorgestellt.
So wie er die jetzt vorgestellt hat, auf jeden Fall, weil wir sind nicht bei ich entscheide alleine. Das ist ein anderes Regierungssystem, sondern wir sind in einem Regierungssystem, in einer Demokratie, wo man als Koalition gemeinsam zu Kompromissen kommen kann und muss, wenn man dann in einer Koalition ist und auch in Koalitionsverhandlungen darüber spricht, wie man gemeinsam zu einem Ziel kommt. Diese Basta-Politik, die jetzt in der letzten vollen Sitzungswoche durchgeführt wurde, muss man ja sagen, von Herrn Merz, entspricht nicht meinen Werten einer Demokratie, wo man sagt, entweder ihr macht jetzt das, was ich will, oder halt, das ist für mich keine Art und Weise, wie Demokratinnen und Demokraten miteinander umgehen.
Also er will ein faktisches Einreiseverbot an den deutschen Grenzen, Stichwort Familiennachzug auch, Merz will weniger, Sie wollen eher mehr, korrekt?
Genau. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen, die hier angekommen sind, die integriert sind, die Möglichkeit haben, ihre Familien nachzuholen. Das sind häufig Männer, die dann Antrag stellen, dass ihre Frauen, ihre Kinder aus Kriegsgebieten, aus Krisengebieten nach Deutschland kommen können. Das hilft erfahrungsgemäß auch bei der Integration. Also es ist noch nicht mal so, dass, was ich immer höre mit, dann sind ja mehr Geflüchtete hier und die können sich nicht integrieren. Häufig ist es so, dass gerade im Familienzusammenhang eine Integration viel besser und leichter passiert, zumal die Tatsache, dass wir sagen, wir holen Frauen und Kinder nicht hinterher, finde ich ehrlicherweise persönlich schon bedenklich.
Experten sagen ja häufig, also entweder muss man die Integrationsleistung deutlich erhöhen in unserem Land oder man muss einfach quantitativ die Menge an Menschen reduzieren. Vielleicht ist auch beides in einer Form der korrekte Weg, wo sie ja dann offensichtlich zumindest mit Friedrich Merz nicht zusammenkommen, schließe ich daraus.
Erfahrungsgemäßes Wahlkampf und Sondierung und Koalitionsverhandlungen sind das. Ich nehme Herrn Merz so wahr, dass er eine sehr klare Linie für sich und seine Partei gerade hat. Ich vermute aber, dass er Demokrat genug ist, um zu wissen, dass in Koalitionsverhandlungen an der einen oder anderen Stelle auch nicht die reine Lehre durchgesetzt wird.
Letztes Mal sind Sie direkt gewählt worden mit 25,2%. 25,1% hatte Jessica Rosenthal von der SPD und der CDU-Mann Jansen 24,4. Also es war unfassbar eng. Sie hatten, glaube ich, nur 200 Stimmen mehr.
216.
216 Stimmen mehr. Hoffen Sie dieses Jahr auch wieder auf ein Fotofinish?
Ich bin unendlich dankbar, dass die Bonnerinnen und Bonner mir beim letzten Mal ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Es war unfassbar knapp. Wenn ich jetzt mit Schulklassen diskutiere, sage ich immer, natürlich zählt jede Stimme und ich kann das aus persönlicher Erfahrung jetzt sogar sagen. Ich muss ja sagen, wir hatten ja außerhalb Berlins als Grüne niemals Direktmandate. Und in Nordrhein-Westfalen waren es auch 4 und es war für mich wirklich sehr, sehr besonders, dass die Bonnerinnen und Bonner mir da ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Und auch wenn es nur 216 Stimmen mehr waren, ich habe mich immer als Abgeordnete für alle Bonnerinnen und Bonner gefühlt. Die sind für mich wichtig. Ich bin ja nicht für mich selber gewählt, sage ich auch ganz ehrlich, sondern ich bin für die Menschen in dieser Stadt gewählt. Und dann ist es mein Verständnis von meinem Job, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme, ob sie Dinge, die ich mache, gut finden oder eher nicht so gut. Meine einzige Grenze ist Beschimpfungen. Da sage ich, das ist nicht eine Art des Umgangs, die wir miteinander pflegen sollen.
Das ist aber interessant, dass Sie das gerade sagen, weil im letzten Gespräch mit Henrik Streeck ist genau dieser Vorwurf nämlich aufgekommen, dass das Niveau und der Umgang zwischen Ihnen, den Kandidaten hier in Bonn, extrem persönlich geworden ist und aus seiner Sicht auch unter der Gürtellinie war. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
Ich habe explizit dafür geworben, dass er zum Beispiel auf der Demokratiedemo die Möglichkeit hatte zu reden und dass Menschen bitte nicht dazwischen schreien. Das hat nicht ganz geklappt. Ich habe aber viel Feedback bekommen, dass es überwiegend geklappt hätte. Da, wo ich stand, war es sehr laut, gebe ich zu. Finde ich übrigens auch nicht richtig. Wenn man Politikerinnen und Politikern Feedback geben möchte nach Redebeiträgen, ist das für mich fein.
Aber er meinte nicht den Umgang der grünen Wählerklientel mit ihm, sondern Sie persönlich als Direktkandidatin.
Ich habe ihn persönlich nicht angegriffen. Ich habe eine Meinung zu seinen Positionen. Da kann man auch mal kontrovers sein und sagen, finde ich nicht oder finde ich den falschen Ansatz oder ist für mich nicht diskutabel der Punkt. Das ist Diskurs und Meinungsäußerung unter Demokratinnen und Demokraten. Aber dass ich jetzt gesagt hätte, er als Person, da sowas finde ich persönlich indiskutabel.
Sie persönlich haben ja einen sehr, sehr guten Listenplatz. Das heißt, Sie können sich sicher sein, dass Sie über die Zweitstimme in den Bundestag mit einziehen. Das heißt, Ihre Stimme wird im Bundestag erhalten bleiben. Wäre es dann nicht viel pfiffiger aus Bonner Sicht, um einfach noch einen Bonner Abgeordneten mehr in den Bundestag zu bekommen, die Stimme, also die Erststimme an Jessica Rosenthal von der SPD oder Henrik Streeck von der CDU zu vergeben, anstatt an Sie?
Also zunächst möchte ich mich bei meiner Partei bedanken, dass sie meine Arbeit so sehr wertschätzen, dass sie mir einen sehr guten Listenplatz gegeben haben. Das ist eine Frage der parteiinternen Diskussion und der Frage, wie die Person und die Arbeit wertgeschätzt wird. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich bin auf Listenplatz 7 hinter unserem Bundesvorsitzenden Felix Banaschak, der Listenplatz 6 hat. Aber die Frage, wie möchten die Bonnerinnen und Bonner in Berlin repräsentiert werden, obliegt den Bonnerinnen und Bonnern und das ist keine parteiinterne Frage.
Nee, aber wenn ich jetzt nicht Sie wähle, haben wir auf jeden Fall einen Abgeordneten mehr aus Bonner Sicht in Berlin. Die Logik ist ja richtig, oder?
Vom Grundsatz her ist das möglich, hängt davon ab, wen man wählt. Ich bin der Meinung, dass es eine progressive Stimme in Berlin braucht. und eine Stimme, die klar für Klimaschutz eintritt und für soziale Belange. Und deswegen werbe ich um die Erststimme an der Stelle.
Die Spannung steigt also. Wir werden es erleben. Am Sonntag ist es soweit. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Katrin Ulich.
Ganz herzlichen Dank.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.